NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageschronik am 1. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Flocken. Der 1. Mai steht natürlich auch bei uns im Mittelpunkt. Wir berichten über Gewerkschaftskundgebungen in Stuttgart, Berlin und in Madrid. Außerdem bei uns in der Sendung Schlagabtausch zwischen Hannelore Kraft und Norbert Röttgen. Zum TV-Duell der Spitzenkandidaten auch der Kommentar. Viele Tote und Vermisste, Schiffsunglück in Indien. Vor der Stichwahl in Frankreich, Sarkozy und Hollande auf Stimmenfang. Und gegen Ende der Sendung das Wichtigste vom Sport. Der 1. Mai, er ist traditionell der Tag der Arbeit. Auch diesmal haben die Gewerkschaften im ganzen Bundesgebiet zu zahlreichen Kundgebungen und Versammlungen aufgerufen. Die Arbeitnehmerorganisationen warnten davor, die Finanzkrise auf dem Rücken der Beschäftigten zu lösen. Ein weiteres großes Thema war der Mindestlohn. Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes fand diesmal in Stuttgart statt. Gekommen waren rund 5000 Menschen. Ottmar Degen hat sich auf der Veranstaltung umgesehen und umgehört.
Mit Trommeln, Drillerpfeifen, Fahnen und Transparenten sind tausende Teilnehmer durch die Stuttgarter Innenstadt gezogen. Sie protestieren gegen den drastischen Sparkurs in Europa, gegen Billiglöhne und für eine bessere Bezahlung von Leiharbeitern und einen Mindestlohn.
Ein gerechter Lohn, das, was man bekommt, also richtig bekommt. Also so, dass es zum Überleben reicht und man keinen Zweit- oder Drittjob braucht.
Ein gerechter Lohn ist einer, von dem man leben kann, von dem man auch später als Rentner leben kann. Wenn man heute weniger als 10 Euro die Stunde verdient, dann ist Altersarmut zwangsweise vorprogrammiert.
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit.
Und sie schwenken ihre Fahnen und heben Transparente hoch. Gerechter Lohn für alle, weil wir es wert sind, oder faire Leiharbeit ist zu lesen. Der Sparkurs in Europa bedrohe die Existenz der Menschen. Besonders junge Leute in den südlichen Krisenländern fänden keine Arbeit mehr, sagt DGB-Chef Michael Sommer, der sich mitten unter die Demonstranten gemischt hat. Die Schuldenkrise sei eine soziale Krise.
Unsere Sorge ist, dass es Deutschland auch nicht gut gehen kann, wenn es rundherum in Europa schlecht geht. Dann werden wir irgendwann angesteckt werden. Und deswegen müssen wir gemeinsam dafür kämpfen, diese Krise vernünftig zu überwinden.
Und vor allem Schluss mit Billiglöhnen. Der oberste Gewerkschafter in Deutschland fordert einen Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde.
Dass wir gute Tarife brauchen, dafür kämpft jetzt die IG Metall zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie. Und dass diese guten Tarifverträge nicht unterlaufen werden können durch Leiharbeit, durch den Missbrauch von Leiharbeit, wo die Leute gezwungen werden, für die gleiche Arbeit so 30-40% weniger Lohn zu arbeiten.
Das wollen die Demonstranten hören. Mehrere Tausend haben sich zur zentralen Maikundgebung auf dem Marktplatz in Stuttgart versammelt. Beschäftigte aus den großen Auto- und Zulieferbetrieben im Raum Stuttgart, von Maschinenbauern, Gewerkschaftsmitglieder der IG Metall und Verdi, denn unter den Demonstranten sind auch viele Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst. Für sie hat es in der Tarifrunde schon einen ordentlichen Schluck aus der Pulle gegeben. Die Metaller sind noch mittendrin im Tarifstreit. Von morgen an rollt eine große Warnstreikwelle in der Autoindustrie an. Ein Thema dabei, Leiharbeit.
Weil wir Kollegen haben, die die gleiche Arbeit machen wie wir, aber weniger verdienen.
Leiharbeit gerecht machen, die Azubis übernehmen und natürlich faires Geld. Das 6,5%, ist ganz klar.
Ja, hofft, dass sie sich bald einigen. Die Wirtschaft brummt ja noch und es wäre schade, wenn es kaputt gehen wird. Ne? Die Leute warten aber was mehr und das soll mal was mehr bekommen.
Mittendrin unter den Demonstranten sind auch viele altgediente Gewerkschafter. Für sie ist der 1. Mai immer noch ein ganz besonderer Tag.
Der 1. Mai ist ein alter Kampftag bekanntlich. Ne? Ich bin jetzt 60. Ich demonstriere seit meinem 18. Lebensjahr.
Das ist der Tag im Jahr, an dem die Arbeitnehmer, egal aus welcher Branche, zusammen ihre zentralen Forderungen zur Schau stellen und daran erinnern, dass die Arbeitnehmer eigentlich diejenigen sind in der Gesellschaft, die den Reichtum produzieren, und weil das für mich ein ganz wichtiger Tag ist als Gewerkschafter.
Ottmar Degen über die zentrale 1. Mai-Veranstaltung des DGB in Stuttgart. Gewerkschaftskundgebungen gab es heute in allen großen Städten der Republik, unter anderem in Dortmund, Hamburg, München und natürlich auch in Berlin, dem Zentrum der Politik. Dort am Brandenburger Tor versammelten sich mehrere tausend Menschen. Das Motto der Veranstaltung: Gute Arbeit für Europa. Marc Diening berichtet.
In Zeiten wirtschaftlicher Krisen ist es bei den Gewerkschaften gute Tradition, die internationale Solidarität der Arbeitnehmerschaft zu betonen. Entsprechend stellte der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW, Ulrich Thöne, in seiner Rede zum Tag der Arbeit die Kritik an der Politik von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds in den Vordergrund.
Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich überall immer weiter. Das zeigt ein Blick auf Griechenland, wo uns vorgemacht wird, was sich Merkel, Sarkozy und Co. für unsere Zukunft ausgedacht haben. Die sogenannte Troika empfiehlt dem griechischen Parlament die Kürzung des tariflichen Mindestlohns. Sie diktiert, einen Mindestlohn zu kürzen und schreibt vor, den Grundsatz der Vertragstreue einfach über Bord zu werfen.
Töne sprach sich dafür aus, statt an den Löhnen und Gehältern der griechischen Arbeitnehmer vor allem Kürzungen am Rüstungs- und Militäretat des Landes vorzunehmen. Auch der stellvertretende Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Christian Hosbach, rief die Gewerkschafter dazu auf, Verständnis für die schwierige Situation der Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern Europas aufzubringen und trotz des wachsenden Unmutes im eigenen Land Verständnis für deren Situation zu haben.
Die Gewerkschaften demonstrieren heute überall in Europa für Demokratie und für soziale Gerechtigkeit. Wir demonstrieren für Arbeit und gegen erdrosselnde Sparpolitik. Ein spanischer Arbeitsloser ist doch genauso wichtig wie ein Deutscher oder auch ein Norwegischer.
Entsprechend des Titels Gute Arbeit für Europa hatte der DGB für seine Maikundgebung in Berlin auch einen Gastredner des spanischen Gewerkschaftsbundes eingeladen. In einer emotionalen Rede beschwor Ramón Gorriz die Einheit der Arbeiterschaft in Europa.
Viva el Pero de Mayo! Viva la DGB!
Es lebe der 1. Mai, es lebe der deutsche, spanische und internationale Gewerkschaftsbund und der Kampf der Arbeiterbewegung.
Viva la lucha sindical! Ciao!
Mit diesem Aufruf von Ramón Gorriz endete die 1. Mai-Kundgebung des DGB vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Anschließend wurde der Zusammenhalt der Arbeitnehmerschaft beim Fest auf der Straße des 17. Juni schon mal in die Praxis umgesetzt.
Ein spanischer Gewerkschaftsvertreter also auf der Kundgebung in Berlin. Wir haben es eben gehört. Die Schuldenkrise stand dann auch im Mittelpunkt der 1. Mai-Veranstaltungen auf der Iberischen Halbinsel. Denn die Regierungen in Madrid und Lissabon haben der Bevölkerung ein striktes Sparpaket verordnet. Die Proteste dagegen nehmen allerdings zu. Informationen von unserem Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer.
Nach Gewerkschaftsangaben kamen mehrere hunderttausend Menschen zu den Kundgebungen in ganz Spanien. In insgesamt rund 80 Städten und Gemeinden protestierten sie gegen die Spar- und die Arbeitsmarktpolitik der Regierung Rajoy. Am besten besucht waren die Kundgebungen in Madrid und Barcelona, wo sich am Mittag jeweils rund 100.000 Menschen versammelten, so die Gewerkschaften. Alles werde beschnitten, so ein Teilnehmer auf die Frage, warum er protestiere, von der Gesundheitsversorgung bis zu den Arbeitnehmerrechten. Gewerkschaftssprecher erklärten bei den zentralen Kundgebungen in Madrid und Barcelona, die Proteste gingen weiter, bis die Regierung ihren einseitigen Sparkurs ändere. Auch in Portugal haben die Gewerkschaften zu Kundgebungen aufgerufen, allerdings mobilisieren die beiden größten Gewerkschaften dort unabhängig voneinander. Der Allgemeine Arbeiterbund trägt die Arbeitsmarktreform der Regierung von Ministerpräsident Passos Coelho mit, während der Sozialistische Gewerkschaftsbund weiter mit allen Mitteln dagegen kämpfen will. Unter dem Motto Politikwechsel gegen Ausbeutung und Verarmung will er möglichst viele Menschen auf die Straße bringen. Kundgebungen sind in Portugal jedoch erst am frühen Abend geplant.
In Griechenland müssen die Menschen aufgrund der Sparpakete schon seit längerem den Gürtel enger schnallen. Schwierig ist aber auch die Situation im benachbarten Zypern. Von dort Wolfgang Landmesser.
Bevor die Kundgebung losgeht, ziehen die Jugendbands an der Zentrale des Gewerkschaftsverbandes PIO vorbei. Mit voller Kraft blasen sie in ihre Trompeten und der kräftige Junge in der Mitte haut mit Wumms auf die große Trommel. Rot ist die dominierende Farbe, rote T-Shirts, rote Mützen, rote Fahnen. Traditionell ist der 1. Mai ein wichtiger Tag auf Zypern, sagt Leoglis Silikiotis, der Handelsminister von der kommunistischen Partei Akel.
Für uns das ist eine große Bedeutung, weil der 1. Mai ist der Tag des werktätigen Volkes. Und auch in der Regierung, wir versuchen inmitten der Wirtschaftskrise auch um die Werktätige zu kümmern.
Die Akel ist eng verbunden mit dem kommunistischen Gewerkschaftsbund. Die Handelsministerin spricht auf der Bühne gegenüber der PIO-Zentrale. Auch Staatspräsident Dimitris Christofias ist unter den Ehrengästen. Parallel gibt es überall auf der Insel ähnliche Kundgebungen. Der Symbolgehalt ist dieses Jahr aber noch größer, meint Pavlos Kalosinadis, der Chef des Arbeitsforschungsinstituts des Gewerkschaftsverbandes.
War immer wichtig, aber in einer Situation, wo eine Gesellschaft mit sehr hohen Arbeitslosenrate zu kämpfen hat, wo die Arbeitnehmer jeden Tag mit Lohnkürzungen konfrontiert sind, dann wird die Bedeutung des 1. Mai natürlich viel größer.
Viele Jahre hatte die Wirtschaft auf der Insel geboomt. Bei unter 3% lag die Arbeitslosenquote. Doch in der Krise ist die Rate auf über 9% hochgeschnellt. Der gewerkschaftseigene Vermittlungsservice für Arbeitslose könne, anders als früher, kaum noch Erfolge melden. Der 1. Mai ist kein Feiertag, er ist ein Streiktag. Mit solchen Slogans ziehen die Gewerkschafter von ihrem Hauptquartier Richtung Innenstadt. Neben den Transparenten marschiert Haris Karamanos, der Chef der Jugendorganisation des Kommunistischen Gewerkschaftsbundes. Leider sind junge Leute besonders von der Arbeitslosigkeit betroffen, aber andererseits ist es ein Glück, dass Dimitris Christofias gerade die Macht in der Regierung hat. Er setzt sich für die Jugend ein. Mitten in der Krise übernimmt Zypern ab 1. Juli die Präsidentschaft in der EU. Das Land will eine europäische Wachstumsstrategie entscheidend mitgestalten und steht gleichzeitig unter riesigem Druck der Finanzmärkte. Der Bankensektor ist hart getroffen vom Schuldenschnitt in Griechenland und es gibt große Zweifel, ob Zypern ohne Finanzhilfen aus dem Europäischen Rettungsfonds über die Runden kommen wird. Aber jetzt nach den Reden am 1. Mai gibt es auf der Bühne am Ziel der Demonstration erstmal Musik. Die Band spielt alte Revolutionslieder. Die Revolution will hier zwar keiner, mehr Gerechtigkeit und Jobs aber wohl.
Informationen von Wolfgang Landmesser. Sarkozy oder Hollande. Am kommenden Sonntag entscheiden die Franzosen in einer Stichwahl, wer künftig an der Spitze des Landes stehen wird. Auf den Kundgebungen zum 1. Mai ging es daher heute auch um die Präsidentenwahl. Denn die beiden Kandidaten kämpfen um jede Stimme, hoffen auf Wahlempfehlungen. Aus Paris, Johannes Ducho.
Es war ein 1. Mai der groben Pinselstriche. Mitten im Präsidentschaftswahlkampf hatte Amtsinhaber Nicolas Sarkozy eine eigene, sehr umstrittene Kundgebung in Paris organisiert. Alleine auf einer hohen Tribüne im Rücken der Eiffelturm verteidigte er seinen Schritt. Den 1. Mai habe niemanden für sich gepachtet, sagte er. Sarkozy, der trotz aller schlechten Meinungsumfragen überzeugt ist, am kommenden Sonntag die Stichwahl erneut zu gewinnen, nutzte die Kundgebung, um bei den Arbeitern um Stimmen zu werben und bei den Wählern des Front National. Dafür stellte er die französische Fahne in einen Gegensatz zur roten Fahne der Gewerkschaften. Er zitierte dafür einen Schriftsteller aus Revolutionszeiten. Die rote Fahne hat es nur um das Marsfeld in Paris geschafft, im Blut des Volkes geschleift. Unter der Nationalflagge dagegen hätte es Frankreich geschafft, sich weltweit Respekt zu verschaffen. Ich sage den Gewerkschaften deshalb, legt die rote Fahne nieder und dient Frankreich. Er wolle Frankreich mit einem neuen französischen Modell des sozialen Dialogs dienen, in dem alle dem Gemeinwohl verpflichtet seien und nicht die Gewerkschaften, sondern Beschäftigte und Arbeitgeber bis hin in die einzelnen Betriebe über Lohn- und Arbeitsbedingungen verhandeln. Nur ein paar Kilometer weiter, vor der altehrwürdigen Oper, hatten die rechtsextremen Politiker Marine Le Pen und ihr Vater Jean-Marie zu ihrer traditionellen Kundgebung zu Ehren Jeanne d'Arcs eingeladen. Marine Le Pen hatte eine französische Landschaft mit grünen Äckern und sanften Hügeln im Rücken. Von ihr wurde eine Wahlempfehlung erwartet für die 6,4 Millionen Franzosen, die vor 10 Tagen für sie gewählt hatten. Egal, wer am kommenden Sonntag gewählt werde, so Marine Le Pen, werde bestenfalls ein besserer Angestellter der Europäischen Zentralbank sein, ein Sparkommissar. Und dass Sarkozy jetzt plötzlich rechte Themen entdecke, das sei doch nicht glaubwürdig, meinte Le Pen. Der sozialistische Kandidat François Hollande wiederum wollte mit dieser ganzen Auseinandersetzung um den 1. Mai nichts zu tun haben. Er war in Zentralfrankreich, um einen politischen Weggefährten zu ehren, der vor 19 Jahren Selbstmord begangen hatte. In einer kämpferischen Rede verteidigte Hollande allerdings sein politisches Programm, auch für die französischen Arbeiter. Die demonstrierten übrigens in ganz Frankreich in Massen. Alle Gewerkschaften hatten gemeinsam zu den Mai-Kundgebungen aufgerufen. Ihrem Appell folgten 40.000 Menschen in Toulouse, 20.000 waren es in Marseille und auch in der französischen Hauptstadt kamen Zehntausende zusammen.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. In knapp 2 Wochen ist es soweit, dann wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Gestern Abend trafen die beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU in einem TV-Duell aufeinander. Hannelore Kraft gegen Norbert Röttgen. Die beiden Kandidaten schenkten sich nichts. Stefan Lauscher hat die TV-Debatte beobachtet.
Hannelore Kraft lächelt. Sie weiß, diese Runde geht an sie. Es geht um Kindergartengebühren, um den Ausbau der U3-Krippenplätze, um das umstrittene Betreuungsgeld.
Ich zahle doch auch niemandem eine Prämie dafür, dass er das Museum oder das Theater nicht besucht. Ich verstehe den ganzen Ansatz dieser Politikrichtung überhaupt nicht.
Norbert Röttgen, Ihr Herausforderer von der CDU, bläst zum Gegenangriff. In einem Zeitungsinterview hatte Kraft am Wochenende sinngemäß gesagt, alle Kinder gehörten in den Kindergarten.
Sie hat gesagt, wir müssen dann auch sicherstellen, dass alle da sind. Das ist nicht Wahlfreiheit, das ist staatliche Bevormundung. Wie die Eltern ihr Elternrecht wahrnehmen, das ist allein ihre Sache. Und wenn Eltern sagen, unser Einjähriges soll nicht in die Kita, dann ist es ihr gutes Recht. Und staatliche Bevormundung lehnen wir ab.
Wenn ich Kita-Pflicht gemeint hätte, hätte ich Kita-Pflicht gesagt, hält Kraft dagegen. Und wir werden ausreichend viele U3-Plätze schaffen, um den Rechtsanspruch ab 2013 zu erfüllen. Das klingt entschlossen, aber ob es wirklich klappt, niemand kann es jetzt sagen. Es geht um Bildung, um Mindestlohn, Energie und das wichtigste Thema für die CDU im Wahlkampf, die Schuldenpolitik.
Die Kasse war in der Geschichte des Landes noch nie so prall gefüllt wie in diesem Jahr, wie im letzten Jahr. 5 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen. Sie machen aber in Ihrem Haushaltsentwurf nun wieder 4 Milliarden neue Schulden. Es ist ein reiner Verschuldungsetat.
Aber wo würde Röttgen sparen? Da bleibt es ungenau. Förderprogramme will er kürzen um 3, 4 oder 6%. Stellen einsparen, das Steuerabkommen mit der Schweiz sofort unterschreiben, um einmalig 2 Milliarden Euro in die Landeskasse zu holen.
Wir haben Steigerungsraten. Beispielsweise bei den Pensionslasten von Beamten. Gott sei Dank werden die immer älter. Und wir haben Steuermindereinnahmen zu verkraften gehabt, die Sie mit zu verantworten hatten auf der Bundesebene. Ich nenne das Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Die Geschenke an die reichen Erben und die Hoteliers. Das hat bei uns einige 100 Millionen Euro Mindereinnahmen hervorgerufen.
60 Minuten Schlagabtausch im Landtagswahlkampf. Hannelore Kraft wirkt an vielen Stellen souveräner, Norbert Röttgen nervöser. Aber ein klarer Punktsieg war es weder für die eine noch für die andere Seite.
Zum Fernsehduell zwischen Hannelore Kraft und Norbert Röttgen jetzt auch der Kommentar. Er kommt aus Düsseldorf von Paul Elmar Joris.
Wenn das kein schlechtes Omen ist. Die berühmteste Fernsehdebatte wurde 1960 zwischen Richard Nixon und John F. Kennedy in den USA ausgetragen. Entschieden wurde sie nicht durch Argumente, sondern durch die Frage, wer von den beiden am Schluss besser aussah. Verloren hatte diese TV-Schlacht eindeutig Richard Nixon. Er war schlecht rasiert und am Schluss kam er sichtbar ins Schwitzen. John F. Kennedy zog ins Weiße Haus. Das Duell zwischen der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und ihrem Herausforderer von der CDU-Bundesumweltminister Norbert Röttgen erinnerte an diese berühmte Fernsehdebatte. Je länger die beiden miteinander stritten, desto mehr setzte Röttgen die Hitze in dem Fernsehstudio zu. Der Schweiß rann ihm sichtbar von der Stirn. Anders als Kraft war er erst im letzten Augenblick in dem Fernsehstudio erschienen und hatte nicht genügend Zeit, sich an die Temperaturen in dem Studio zu gewöhnen. Zudem hatte Röttgen ganz auf Attacke gesetzt und griff die Amtsinhaberin Kraft ohne Unterlass an. Wirklich punkten konnte er so nicht. Er wirkte zunehmend nervös. Wenn Kraft seine Angriffe erwiderte, ließ er sie nie ausreden, sondern unterbrach sie immer wieder. Am Ende hatte Norbert Röttgen zwar eine Minute länger geredet als Hannelore Kraft, doch mehr überzeugen konnte er so nicht. Bislang war der Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen weitgehend ohne große inhaltliche Kontroversen ausgekommen. Die größte Aufregung verursachte ein Plakat der Sozialdemokraten. Currywurst ist SPD, hieß es dort, und die Union war öffentlich empört. Die Partei Willy Brandt plakatiert Currywurst, ein Armutszeugnis der Sozialdemokraten. Insofern konnte der interessierte Zuschauer gespannt sein, ob die Debatte zwischen den Spitzenkandidaten der beiden Volksparteien mehr Argumente liefern würde. Doch das war nicht der Fall. In der Sache gab es nichts, was nicht schon längst gesagt worden war. Die beiden Kontrahenten trugen in der Sache vor, was sie in ihren Standardreden auch immer wieder gesagt hatten. Nur CDU-Herausforderer Röttgen war angriffslustig, zunehmend nervös und der Schweiß rann ihm über das Gesicht. SPD-Frau Kraft konterte ruhig, lächelte ohne Pause und gab sich sympathisch. Aber vielleicht reichen diese Unterschiede bereits, um eine solche Debatte zu entscheiden. 1960 in den Vereinigten Staaten war das ja schließlich auch so.
Paul Elmar Joris kommentierte. Den 1. Mai versuchten heute Rechtsextremisten für ihre Zwecke zu nutzen. In mehreren Bundesländern hatten NPD-Anhänger Veranstaltungen angekündigt, so auch in Neumünster in Schleswig-Holstein. Dagegen versuchte ein Bündnis gegen Rechts mit einer Großkundgebung und Demonstrationen ein Zeichen zu setzen. Die Polizei war ebenfalls mit starken Einsatzkräften vor Ort, um Ausschreitungen zu verhindern. Aus Neumünster meldet sich Jörg Wilhelmi.
Neumünster, eine Stadt im zeitweiligen Ausnahmezustand. Kurz nach 12 Uhr begann heute Mittag eine Demonstration der NPD am Bahnhof. Ein massives Aufgebot an Polizei begleitete den Zug der etwa 120 Rechten und hielt die zahlreichen Protestgruppen auf Abstand. Dennoch schien das Konzept der Polizei zunächst aufzugehen. Zu ernsthaften Zwischenfällen kam es nicht. Polizeisprecher Rainer Wetzel.
Aber zurzeit habe ich also keine Erkenntnisse über gewalttätige Ausschreitungen über irgendein Maß hinaus. Und insofern können wir bis jetzt, glaube ich, zufrieden sein.
Eine zweite nicht genehmigte kleine Demonstration von NPD-Anhängern am Bahnhof wurde friedlich aufgelöst. Am Rande der Demonstration kam es laut Polizei zu einigen Rangeleien mit angereisten sogenannten Autonomen der militanten Linken. Einige Personen wurden dabei festgenommen. Nur wenige Straßen vom Bahnhof entfernt kam der NPD-Aufmarsch dann ins Stocken, weil die Polizei der Forderung des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der NPD, Udo Pasteurs, für eine Kundgebung nicht nachkommen wollte, weigerten sich die Teilnehmer weiterzugehen. Die Polizei löste daraufhin die Veranstaltung auf und verlangte von den Teilnehmern, zum Bahnhof zurückzukehren.
Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Sie sind mit sofortiger Wirkung auf Anordnung des Polizeiführers in Gewahrsam genommen. Sie werden in wenigen Minuten zur Identitätsfeststellung ins Polizeigewahrsam nach Neumünster verbracht.
Weil die sich aber weigerten und zu einer Sitzblockade niederließen, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam und ließen sie zur Feststellung ihrer Personalien einzeln abführen. Am Nachmittag demonstrierten mehrere tausend Menschen in der Stadt beim Rockkonzert und vielen weiteren Aktionen gegen die Wahlkampfveranstaltung der NPD. Neumünster zeigte sich bunt statt braun, so wie Oberbürgermeister Tauras es sich gewünscht hatte.
Die rechtsextreme Splitterpartei Pro-NRW will provozieren. In Solingen zeigte sie heute islamfeindliche Karikaturen. Das wiederum rief Salafisten auf den Plan. Die radikalen Islamisten attackierten schließlich die Polizei. Rita Jäger mit Einzelheiten.
Wie auch in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen wollte Pro-NRW den 1. Mai nutzen, um Stimmung gegen Moscheen in Deutschland zu machen. So auch in Solingen. Vor einer Moschee der Salafisten proklamierten etwa 20 Rechtspopulisten ihre islamfeindlichen Thesen. Die vom Verfassungsschutz als gewaltbereit eingeschätzten Islamisten hatten etwa 30 Anhänger für eine Gegendemonstration mobilisiert. Provoziert durch Plakate mit den umstrittenen Mohammed-Karikaturen versuchte die salafistische Gruppe, die Polizeiabsperrung zwischen den rivalisierenden Lagern gewaltsam zu durchbrechen. Mit Stangen und Steinen griffen sie dabei die Polizisten an. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, 3 Beamte wurden leicht verletzt, 33 Salafisten vorläufig festgenommen. Außerdem wurden 2 Passanten leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wird gegen die islamistische Gruppe weiter ermittelt, deren Umfeld einige Hassvideos im Internet zugeordnet werden. Sowohl die Salafisten als auch Pro-NRW werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Polizei hatte vergeblich versucht, das Zeigen der Karikaturen zu verbieten. Nach dem Einspruch von Pro-NRW hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster das Verbot kurzfristig aufgehoben.
Aus Indien wird ein schweres Schiffsunglück gemeldet. An Bord sollen mehrere hundert Menschen gewesen sein. Viele wurden totgeborgen oder werden noch vermisst. Aus Neu-Delhi Sandra Petersmann.
Der 2-geschossige Flussdampfer war mit Menschen und Fracht hoffnungslos überladen. Gestern am frühen Abend geriet das Schiff auf dem majestätischen Brahmaputra in ein schweres Unwetter. Als der Dampfer schließlich auseinanderbrach und kenterte, sprangen viele verzweifelte Passagiere panisch ins Wasser. Nur die wenigsten schafften es an das rettende Ufer. Jetzt liegt der zerborstene Dampfer kopfüber im aufgewühlten Fluss. Schlamm, Wind, Regen und nächtliche Dunkelheit hatten in den entscheidenden ersten Stunden Stunden die Rettungsarbeiten fast unmöglich gemacht. Wegen der Abgeschiedenheit der Unglücksstelle im Bundesstaat Assam im Nordosten Indiens dauerte es außerdem lange, bis Spezialgerät vor Ort war. Inzwischen ist auch die Armee im Einsatz. Die Behörden gehen rund 24 Stunden nach dem Unglück davon aus, dass noch immer viele Opfer im Wrack eingeschlossen sind. Fähren sind auf den großen Flüssen Indiens ein unverzichtbares öffentliches Verkehrsmittel. Viele Schiffe sind alt und schlecht gewartet. Auch Sicherheitsvorschriften werden oft ignoriert, sodass Unglücke keine Seltenheit sind. In diesem Fall waren keine Rettungsboote oder Schwimmwesten an Bord. Der Bundesstaat Assam hat inzwischen angekündigt, die Ursachen dieser Tragödie eingehend untersuchen zu wollen. Indiens Premierminister Manmohan Singh hat den Familien der Opfer eine staatliche Entschädigung von knapp 2.900 Euro zugesagt.
Vor mehr als 10 Jahren brachten die Terrorattacken vom 11. September die Zwillingstürme von New York zum Einsturz. In den Trümmern starben annähernd 3.000 Menschen. Doch die Einwohner von New York stecken nicht auf. Am Ground Zero wird nun ein neues Gebäude gebaut, ein Freiheitsturm. Und der Bau macht Fortschritte, wie Claudia Sarre aus New York zu berichten weiß.
Das World Trade Center ist wieder der höchste Punkt der Manhattan Skyline. Der noch im Bau befindliche Freedom Tower am Ground Zero ist jetzt 387 Meter hoch und damit 6 Meter höher als das Empire State Building. Vor den Terroranschlägen vom 11. September waren die Zwillingstürme die höchsten Bauwerke New Yorks gewesen. Seit ihrem Zusammensturz vor über 10 Jahren stand jedoch das Empire State Building wieder auf Platz 1 der Liste der höchsten Wolkenkratzer New Yorks. Arbeiter montierten an der Spitze des Rohbaus einen senkrecht aufragenden Stahlträger. Die Fertigstellung dieses weiteren Bauabschnitts des prestigeträchtigen Hochhauses wurde von Bauherren und Verantwortlichen der Stadt gebührend gefeiert.
This is probably the most complex construction site any place ever.
Das hier sei wahrscheinlich die komplexeste Baustelle weltweit, sagte New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg. Dieser Fortschritt verdeutliche zudem die Stärke und Entschlossenheit der New Yorker und ihre Überzeugung, dass diese Stadt nach oben strebe. Der neue Tower One des World Trade Center soll einmal 541 Meter hoch werden, umgerechnet 1776 Fuß, symbolisch für das Gründungsjahr der Vereinigten Staaten. Mit den 104 Stockwerken gehört der verspiegelte Stahlturm zukünftig zu den höchsten Wolkenkratzern der Welt. Spätestens Anfang 2014 wird das neue Wahrzeichen der Megametropole voraussichtlich fertig sein.
Und wir kommen nun zum Sport. Am 1. Mai steht diesmal nicht die Fußball-Bundesliga im Mittelpunkt. Alles Weitere nun von Thorsten Ahles.
Stattdessen widmen wir uns zunächst der Handball-Bundesliga. In der kann der THW Kiel heute nämlich seine 17. deutsche Meisterschaft perfekt machen. Um 19:45 empfangen die Norddeutschen den SC Magdeburg. Und sollte es für den in dieser Saison ungeschlagenen Tabellenführer dann den 29. Sieg im 29. Spiel geben, dürfen im Anschluss die Sektkorken knallen. THW-Manager Klaus Elwert hofft, dass es auch dazu kommt.
Nicht aufgeregter als sonst. Natürlich etwas, also ein bisschen nervös, weil wir haben ja ein bisschen was vorbereitet. Sollte das heute klappen mit unserer Meisterschaft hier? Und dann, das alles klappt, was wir uns so vorstellen.
Der THW Kiel also kurz vor dem Titelgewinn vom Feiern noch weit entfernt sind die Tennisprofis beim ATP-Turnier in München. Das hat gestern erst begonnen. Bis zum Finale dauert es also noch ein wenig. Zumindest einen ersten Schritt in Richtung Endspiel hat heute Tommy Haas gemacht, der sich in der ersten Runde in einem deutschen Duell gegen Michael Berra glatt in 2 Sätzen durchsetzte. Glatt in 2 Sätzen verloren hat, dagegen Philipp Petschner gegen den Russen Michail Juschny. Und ebenfalls ausgeschieden ist der Lübecker Tobias Kamke nach einer 3-Satz-Niederlage gegen den Zyprer Markos Bagdatis. Zum Radsport. Da hat es heute eines der wichtigsten deutschen Eintagesrennen gegeben, das seit 2009 unter dem etwas gewöhnungsbedürftigen Namen rund um den Finanzplatz Eschborn Frankfurt ausgetragen wird. Besser bekannt unter dem früheren Titel rund um den Henninger Turm. Moreno Moser wird der Name egal gewesen sein, denn der Italiener gewann die 51. Auflage. Erfreulich aus deutscher Sicht war das Comeback von Toni Martin, der den 4. Platz belegte.
Ich bin erstmal froh über das Rennen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Gerade die letzten 2 Mal, wie Marmezeiner hoch, war unglaublich. Es war wirklich einmalig in meiner Karriere bis jetzt und hat einfach nur Spaß gemacht.
Toni Martin, der sich vor rund 3 Wochen bei einem Trainingsunfall eine schwere Kieferverletzung zugezogen hatte, jetzt aber wieder die Olympischen Spiele in London als großes Ziel hat. Das gilt auch für die Volleyball-Damen und die haben heute im Olympischen Qualifikationsturnier ihr erstes Spiel souverän gewonnen. Die DVV-Auswahl ließ Außenseiter Kroatien beim deutlichen 3:0-Sieg nicht den Hauch einer Chance. Mit einem weiteren Erfolg am Donnerstag gegen Gastgeber Türkei könnten die Frauen des Deutschen Volleyballverbandes schon den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Allerdings qualifiziert sich nur nur der Turniersieger direkt für Olympia.
So viel vom Sport von Thorsten Ahles und so viel auch für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen jetzt noch Andreas Flocken.